Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 mit dem Treffpunkt heute am Pfingstmorgen, Pfingstmäntigmorgen aus Basel, von einem Ort, dort, wo man die letzten Wochen vor allem lange Schlangen gesehen hat. Nicht der Zolli, sondern Menschenschlangen. Dani Vorler, wie kommt man eigentlich rein, wenn man als Radiomensch von der Van Gogh-Ausstellung im Kunstmuseum berichtet?
Ja, da kann man eben durchs Hintertürli rein. Es hat so einen speziellen Eingang, wo man dann muss läuten und begutachtet wird mit Videokamera. Dann muss man eine Identitätskarte abgeben, wird registriert und jetzt habe ich da so einen Sonderausweis. Aber jetzt bin ich dort, wo eigentlich auch alle anderen Leute reinkommen. Am 9 Uhr ist die Ausstellung auf und bereits, apropos Schlange, hat es jetzt da schon eine kleine Menschenschlange bei den Audioguides, bei den Kopfhörern, die abgeben werden, für dass die Leute dort die Ausstellung können. Ist natürlich Pfingstmänti jetzt ein optimaler Tag, um ins Museum zu gehen. Umso attraktiver, wenn es um die spektakuläre Gesamtshow von der Künstlerlegende Vincent van Gogh geht. Zwischen Erde und Himmel, die Landschaften, so heisst die Ausstellung, die bis im Herbst dort zu sehen ist. Für Kunst interessiert die eines der wichtigsten europäischen Kunstereignisse in diesem Jahr. Grund genug, vor Ort zu sein, sind wir heute Morgen. Es hallt hier ein bisschen in dieser wunderbaren Halle, von diesem Entree, von dieser tollen Treppe, wo die Leute zu dir aufkommen, mit einem tollen Auftritt. Und wir fragen mal nachher, was denn so viele Leute zu diesen Werken von Van Gogh zieht. Machen wir gerade als nächstes.
Rock and roll to me, that ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well, I know you think I'm crazy to keep hanging around, but I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burnt out as a worn out 45, and you can't expect them to keep our love alive. Rock and roll to me, that ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll. Well, I guess you had me fooled for a while, with your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me. Go sing your lines to someone else, 'cause someone else may be the fool you always thought you saw in me. Oh, rock and roll to me, that ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie, let it be.
Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll.
Don't
live zwischen Erde und Himmel. Das ist der Treffpunkt hier auf der Seis auf Besuch an der Van Gogh-Ausstellung im Kunstmuseum zu Basel. Die ersten Besucherinnen und Besucher haben hier jetzt gerade den Ausstellungsrundgang angefangen. Es ist noch ein bisschen komisch für mich, jetzt hier in die Ruhe reinzulaufen. Es ist alles sehr ruhig. Es ist alles, wie es halt ist im Museum, oder? Man tut da, sich mit diesen Kunstwerken auseinandersetzen. Aber wenn ich da gleich mal schnell darf nachfragen. Guten Morgen. Wie ist euer Name?
Guten Morgen. Ich bin die Frau Adelbrecht.
Das Frau Adelbrecht von Österreich. Ja. Ich habe gesehen, ich habe das Gefühl, Sie waren die erste Person, die heute diese Ausstellung besucht. War das Ziel?
Das war mein Ziel, obwohl es gestern spät geworden ist.
Und weshalb?
Es ist mehr Motivation, wenn ich in die ruhigeren Räume eintauchen kann. Und es ist einfach schön, das so wirken zu lassen, als durch andere Köpfe durchzuschauen.
Was wissen Sie über den Künstler Vincent van Gogh?
Ich weiß, dass er 100 Jahre älter ist als ich. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ich habe leider nicht die Gelegenheit gehabt, in Wien die große Van Gogh-Ausstellung zu sehen. Und jetzt bilde ich mich hier in Basel noch weiter.
Ich wünsche euch ganz viel Spass. Vielen herzlichen Dank. Darf ich doch schnell nachfragen? Wie ist euer Name?
Mein Name ist Hermann.
Herr Hermann, habt ihr euch vorbereitet jetzt auf die Ausstellung?
Ich habe mich insofern vorbereitet, dass ich jetzt bereits zum zweiten Mal hier bin. Weil mein Sohn hat mir das auf die Weihnacht geschenkt und ich bin also vor knapp einem Monat schon mal vorbeigeschaut.
Hat es mich also reingezogen?
Sehr, ja. Der Van Gogh ist einer meiner Lieblingskünstler, schon seit ich eigentlich Bub bin.
Warum?
Weil sein Lebensschicksal mich sehr stark berührt. Und ich finde es eigentlich ein bisschen komisch, wenn heute Bilder von einem Menschen, der praktisch verarmt ist, für Millionenbeträge, die in die Hunderte gehen, gehandelt werden.
Das ist irgendwie nicht zu verstehen, oder?
Nein, absolut nicht.
Aber wenn es um Geld geht auf dieser Welt, ist ja vieles nicht zu verstehen.
Das ist leider richtig, ja.
Ich wünsche euch eine ganz schöne zweite Ausstellung. Viel Spass.
Herzlichen Dank.
Danke vielmals, Herr Hermann. Jetzt laufe ich hier mal in einen weiteren Raum hinein. Da habe ich nämlich vorher eine Frau kurz lehren können, aber vielleicht ist sie jetzt noch abgetaubt. Ich kann jetzt mal schnell schauen. Sie fühle mich hier natürlich jetzt schon ein bisschen als Störenfried, muss ich sagen. Aber ich erlaube mir jetzt das schnell. Guten Tag, wohl. Dani Vorler, DRS. Wie ist euer Name?
Veronika Buchkart.
Veronika Burkhardt, heute Morgen schon so früh hergekommen an die Ausstellung. Heute Morgen sind wir hier gerade weggestanden. Ja, wir gehen doch schnell zwei Schritte für Frau Burkhardt, heute Morgen schon so früh hierher gekommen. Warum so früh?
Weil sie hat gedacht, dann habe ich eine Chance, Ihnen zu gehen. Sie denkt, Leute, so am Pfingstmontag, wenn es noch halbwegs schön ist, können wir eher nicht. Und dann vermute ich auch, es heute weniger Schulklassen und Feierungen. Und zum Dritten bin ich eben lange im Spital mit zwei neuen Knien. Und jetzt wollte ich so rasch wie möglich kommen.
Also, ihr habt ein bisschen Ruhe gesucht heute Morgen und jetzt komme ich hier mit dem Mikrofon und frage euch, was zieht euch denn überhaupt jetzt an die Ausstellung? Was fasziniert euch an diesen Kunstwerk von Van Gogh?
Lucy, es ist vielleicht eine gewisse Demut, wenn man bedenkt, dass der Mann heute so unendlich bewundert wird. Und zu seiner Lebzeiten hätten wir alle gefunden, er sei ein grässlicher Mensch. Ich glaube, wir alle hätten das also so gesehen, verwirrt und pflegt, ohne Charme, ohne Lächeln. Und wir hätten das Genie nicht gekannt, nicht erkannt und auch nicht die Qualen, die mit dem Genie verbunden sind. Und es gibt sicher auch heute ähnliche Künstler, ob schon heute dank Messen und Propaganda Künstler sehr viel mehr portiert werden als seiner Zeit, wie sagen wir jetzt mal Jeff Koons, wo man vielleicht vor 150 Jahren auch nicht so toll gefunden hätte.
Aber Frau Burkhardt, wenn ihr jetzt hier so Gemälde anschaut, was gefällt euch daran, an dieser Art und Weise von diesen Landschaften, die ja hier ausgestellt werden vom grossen Van Gogh?
Ich habe jetzt ja gerade erst angefangen zu schauen. Und es ist so interessant, dass er eigentlich ja am Anfang als junger Mensch, als ganz junger Mensch, sehr konservativ gemalt hat. Ich kenne mehr seine späteren Bilder, wo ja dann in einer grosszügigen Geste gemalt worden sind. ganz eigenständig im Stil, im Farbauftrag, im Pinsel vierig. Und die Großzügigkeit, das ist eben das Geniale, das bewundere ich maßlos. Ich
meine, es gibt aber auch andere Stimmen. Es gibt andere Stimmen, die sagen, ja, das ist ein Sonntagsmaler, da will ich gar kein Bild von dem daheim. Das ist bei euch schon nicht so, oder?
Das ist sicher nicht so, wobei, ich glaube, wenn man es bei sich daheim hat, was ich leider nicht habe, dann wäre es vielleicht noch anstrengend, so ein Bild immer zu sehen. Nicht? Weil man ja wirklich auch sieht, dass es nicht souverän mit leichter Hand gemalt worden ist, sondern sehr getrieben, nicht? Und einen neuen Weg suchend. Und das ist eventuell gar nicht so einfach, um damit zu leben, könnte ich mir noch vorstellen.
Ja. Frau Burkhardt, vielen herzlichen Dank für eure Stellungnahme, für eure Einschätzungen hier auf einmal. Kaum seid ihr hier an der Ausstellung, ich wünsche euch einen spannenden Durchgang jetzt und vielen herzlichen Dank. Ade, Frau Burkhardt. Der Van Gogh ist nicht nur der Erwachsenenbegriff. Ich habe die 6-jährige Amira gefragt, ob sie der Van Gogh könnte.
Ja, sehr ein berühmter Maler.
Und warum ist er denn so berühmt?
Ja, weil heute werden die Bilder immer noch ausgestattet und
ausgestellt und aufgehängt.
Ja.
Und wegen dem ist er nachher so berühmt worden, Mensch.
Ja.
Und wie gefallen dir denn die Bilder, wenn du jetzt so siehst, zum Beispiel das?
Ja, eigentlich sehr gut.
Was gefällt dir jetzt an diesem Bild hier?
Ist ganz sehr natürlich.
Ja, das ist natürlich auf einem Feld, gell, wo hier gezeichnet ist und gemalt
also,
ist.
Also, ganz vor den Bergen so eine Art.
Mhm.
Auf jeden Fall viel Stroh.
Aha.
Viel Gel hat es dabei.
Hey, könntest du das echt auch zeichnen, Amira?
Das?
Ja.
Nein, ich
Aber du hast bei einem Wettbewerb mitgemacht, gell?
Ja,
hast du mir gesagt?
Ja, aber ich kann farbiger malen als der.
Du hast farbiger malen als der Van Gogh?
Ja.
Aha, also du malst mit anderen Worten eigentlich...
Regenbogen.
Regenbogen zum Beispiel.
Verschiedene farbige Vögel mit einem farbigen Kamm.
Aha. Und so tust du dich nachher anmelden für einen Wettbewerb. Warum willst du was gewinnen?
Ich weiß nicht. ich bin also bei der Gruppe bei den 6-Jährigen vielleicht, glaube ich, 7-Jährigen.
Und wie alt bist du denn wirklich?
6.
6, das stimmt, das geht das wunderbar auf. Aber was kannst du jetzt zum Beispiel besser malen als der Van Gogh?
Ja, Regenbögen.
Regenbögen kann der nicht, gell?
Nein.
Nein, das kann der nicht. Aber Tamira kann das. Aber was würdest du jetzt sagen? Das Bild hier. Das würdest du nachzeichnen
können? Natürlich nicht so gut. Aber wenn ich ein dünnes Blatt draufheben könnte, könnte ich schon abzeichnen.
Ja, genau das ist der Trick. Ein Blatt drauf und durch eine Pause. Die Amira über Van Gogh und seine Kunstformen. In einer Gesamtschau zeigt das Kunstmuseum Basel bis Ende September weltweit zum ersten Mal die Landschaftsbilder von der grossen Künstlerlegende Vincent van Gogh. Ich frage mich, woher kommen denn eigentlich all die Bilder? Wo hätte man die alle zusammentrommeln müssen? Und was hätte man da für Nötchen müssen aus dem Portemonnaie zücken? Wir gehen diesen Fragen noch gerade anschliessend hier im Treffpunkt auf der RS1.
C'est pas moi qui ai fait ça, non, c'est pas moi qui ai dit ça, non, c'est pas moi qui était là, non, c'est pas moi, non, 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 toi, tu crois ce qu'on raconte, ce qu'on dit sur mon compte, ce que tout le monde sait. Séparer. Ne crois pas, ne crois pas, tout ce qu'on te raconte, ne crois pas, ne crois pas, ce qu'on dit sur mon compte, ne crois pas, ne crois pas, ce ne sont que des contes, ne crois pas, ne crois pas, non, 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 bien des gens n'ont rien à faire.
ce qu'on te raconte, ne crois pas, ne crois pas. Ce ne sont que des contes, ne crois pas, ne crois pas. Des fables et des mensonges, ne crois pas, ne crois pas. Non, 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 non. Que c'est vrai. Mais ne crois pas, ne crois pas. Tout ce qu'on te raconte, ne crois pas, ne crois pas. Ce qu'on dit sur mon compte, ne crois pas, ne crois pas. Ce ne sont que des contes, ne crois pas, ne crois pas. Non, 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 non.
Live von der Vincent van Gogh-Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Ich muss lachen, weil ich mich nachher gefragt habe, wie man es eigentlich richtig ausspricht. Der Treffpunkt hier auf DRS1, es ist eine absolute Weltpremiere, was hier von dem Werk von van Gogh gezeigt wird. An Landschaftsbildern. In Künstlerkreisen redet man gar vom wichtigsten europäischen Kunstereignis vom Jahr. Ich bin hier jetzt einen Raum weiter hinten, also eigentlich schon am Schluss von der Ausstellung, damit wir dort die Leute nicht allzu fest stören, wenn wir hier reden. Ich bin zusammen unterwegs mit der Nina Zimmer. Sie ist Kuratorin hier am Kunstmuseum in Basel. Was für einen Stellenwert, Frau Zimmer, haben jetzt eigentlich die Landschaftsbilder im Werk vom grossen van Gogh?
Also Landschaften sind das, was der van Gogh mit am meisten gemalt hat, vom Frühwerk bis zum Spätwerk. Also ein Thema, was ihn immer wieder beschäftigt hat. Er hat sehr eng in den Landschaften gelebt, in der Natur, die ihn jeweils umschlossen, umfangen hat. Und die Natur war immer für ihn da, während das mit den Menschen ja oft ein bisschen schwierig gehabt hat.
Eben, das ist schon das, was wir jetzt heute Morgen schon ein paar Mal gehört haben. Der Einzugänger, der Mensch, der eigentlich sehr schwer unterwegs ist, schwer mutig war, auch in seinem Leben, hat aber eine ganz starke Beziehung gehabt zu der Natur. Jetzt sagt aber einmal, wie schafft man das, als Museum all die Bilder hierher zu bringen und so eine Ausstellung zu machen?
Ja, man muss sehr beharrlich mit jedem Leihgeber sprechen und man muss eine gute Idee haben. Wir haben sehr früh angefangen. Wir haben vor 3 Jahren angefangen, mit den Leihgebern zu sprechen und hatten ein tolles Konzept, zum ersten Mal wirklich umfassend die Landschaften zu zeigen. Und da haben wir den einen oder anderen nacheinander überzeugt und bei manchem hat es ein bisschen mehr gebraucht und manche waren gleich begeistert.
Aber Nina Zimmer, wie tut man den Leuten überzeugen, dass sie jetzt so ein tolles Bild einfach in eine Ausstellung geben? Tut man da mit Geldscheinen wedeln oder wie macht man das?
Nee, damit wedeln nützt da gar nichts mehr. Also am besten, sie haben wirklich ein Konzept, innerhalb dessen ein Bild auch nochmal neu zu entdecken ist. Das interessiert viele. Viele Bilder besitzen ja nicht mehr Privatleute, sondern Museen. Also ungefähr 10% der Bilder, die wir hier zeigen, gehören noch Privatleuten. Die anderen sind in Institutionen. Und die sind daran interessiert, dass die Forschung weitergeht, dass es interessante Projekte gibt, innerhalb derer man auch nochmal Neues lernt über den van Gogh. Und ja, das sind auch oft Institute, die Partner von uns sind, mit denen wir häufig kooperieren und man kennt die Kollegen auch und man hilft sich, wenn einer eine gute Idee hat.
Gut, das ist sicher einfacher, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen doch auch verhandeln und die Ideen auch unter Fachleuten ausdrücken. Allerdings, wenn es um Privatbesitz geht, könnte ich mir vorstellen, wird es eben schon schwieriger. Wie aufwendig sind hier eigentlich die Recherchearbeiten, um auch die Bilder wirklich zu finden?
Ja, die die sind dann wirklich aufwendig, weil oft wissen sie am Anfang gar nicht, wem gehört das Bild überhaupt. Sie kennen vielleicht jemand, der wen kennt, der es hat. Und dann müssen sie über Mittelsmänner gehen. Und das haben wir gemacht. Wir haben sehr oft Briefe jemandem mitgegeben, um sie weiterzugeben. Und manchmal hatten wir den Tipp, Mensch, schreib den Brief doch auf Französisch oder schreib den doch auf Englisch. Da weiß man so ein bisschen, in welche Himmelsrichtung man den losschickt. Und dann hört man ganz lange nichts. Und das ist das Schlimmste. Man sitzt auf heißen Kohlen und man hört einfach nichts. Und das kann bis zu einem Jahr gehen. Und man denkt, nein, also das, der Pfad, der ist jetzt irgendwie versandet. Und plötzlich findet man wieder jemanden, der nochmal Kontakt aufnehmen kann. Und plötzlich hat man einen unglaublich begeisterten, sympathischen Mensch am Telefon, der sagt, ich bin hier in Texas und natürlich kriegen Sie das Bild.
Das ist ja ein richtiges Abenteuer, oder? Bis da die Bilder alle zusammenkommen und die sagen jetzt in Texas oder irgendwo, einfach überall verteilt auf dem ganzen Planeten, nehme ich jetzt an. Wie werden solche Bilder transportiert? Das ist ja ein wahnsinniges Vermögen, das hier um die ganze Welt geschifft wird.
Ja, das sind spezialisierte Kunsttransportfirmen. Das ist jetzt bei einem Van Gogh-Bild nicht anders wie bei anderen Kunstwerken. Bemüht man sich ganz speziell, die richtige Verpackung zu nehmen. Also es gibt spezialisierte Klimakisten, in die man die Bilder steckt. Und es gibt bestimmte Abläufe, also man wird vorher ein Protokoll gemacht, man guckt auf einen Millimeter genau, wie ist der Zustand der Bilder, bevor man sie verpackt. Dann achtet man sehr zum Beispiel darauf, wenn das Bild mit dem Flugzeug geschickt wird, dass die Leinwände in Flugrichtung fliegen, dass es nicht so gepackt wird, dass es gegen die Flugrichtung fliegt.
Aus welchem Grund?
Die enormen Kräfte, die wirken. Wenn Sie sich vorstellen, wenn ein Flugzeug anfährt, dann gibt es ja eine enorme Schubkraft und dass nicht sozusagen der Schwung gegen die Leinwand dann drückt und dann quasi rückstößt. Deswegen packt man Kisten so, dass sie eben diese Kräfte auf dem Rahmen wirken und nicht auf die Leinwand. Also das sind so kleine Details. Von denen gibt es noch hunderte mehr.
Ja, spannend. Also das ist das, was einem ja im Bauch kräuselt, wenn das Flugzeug startet. Oder? Genau das bleibt den Bildern erspart. Sagen wir noch schnell. Also Versicherungsschutz, das ist ja klar, das gehört auch alles dazu. Weiss man denn, was da der Gesamtwert ist von diesen Bildern, die hier jetzt ausgestellt sind im Kunstmuseum Basel?
Ja, wir haben gesagt, wir deuten es an, die Gesamtversicherungssumme ist über 100 Millionen Franken.
Der Vincent van Gogh. Tausende stehen hier im Kunstmuseum Alltag an, um seine Werke anzuschauen. Es ist unbezahlbare Kunst. Heute. Das ist aber nicht immer so gewesen. Zu Lebzeiten, das haben wir auch schon gehört, heute im Verlauf vom Vormittag, hat der Van Gogh keinen kommerziellen Erfolg gehabt. Und man hat ihn als Sonderling und auch als Versager angeschaut. Was der Vincent van Gogh für ein Leben geführt hat, darüber erfahren wir mehr in wenigen Augenblicken.
Don't play that song again. The number
Das ist der Treffpunkt auf DRS 1 auf Besuch an der Van Gogh-Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Wir haben es vorher von Wert gehabt, also Wert in Franken. Und da müssen wir noch schnell berichtigen. Also das teuerste Bild, das ist über 100 Millionen Franken wert. Und das Ganze, was hier ausgestellt wird, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Über 2 Milliarden, die ganze Ausstellung, die hier zu sehen ist im Kunstmuseum Basel. Ich bin im Gespräch mit der Kuratorin Nina Zimmer. Frau Zimmer, lädt uns noch ein bisschen über Vincent van Gogh. Koch oder Koch, ich weiß es immer noch nicht, aber es ist der holländische Koch, oder? Oder der Koch, so wie wir es dürfen sagen. Sagt, wie ist der aufgewachsen? Wo ist der daheim gewesen? Was hat er gemacht?
Also wichtig ist gewesen, sein Vater war Pfarrer und er ist in Holland auf dem Land aufgewachsen. Es war eine sehr gebildete Familie. Also man stellt sich den Van Gogh ja oft so vor als einer, der ja in der Raserei, in seinem Atelier so ganz im Rausch war und nicht als jemand, der unglaublich belesen war. Das kam vom Elternhaus. Es gab auch eine Tradition des Kunsthandels in der Familie. Sein Onkel hatte eine sehr große Kunsthandlung, die auch in Paris und London, Den Haag, aktiv war. Und sein Bruder ist ja auch ein ganz berühmter Kunsthändler geworden. Sein jüngerer Bruder Theo, der in Paris irgendwann mal in das Geschäft des Onkels eingestiegen ist. Und der einer der wichtigsten frühen Kunsthändler der Impressionisten war. Also die wichtigen frühen Verkäufe von Claude Monet hat Theo van Gogh erzielt. Und über den Bruder Theo hat auch der Vincent van Gogh sehr früh Kenntnis gehabt von der Pariser Szene und hat seinen Bruder ja ein Leben lang unterstützt. Ein anderes Klischee, was man so vom Van Gogh weiß, ist, oh, der war so arm und er hat nie ein Bild verkauft, nur das eine Mal. Das ist in ja, bestimmten Beziehungen richtig, in anderen auch wieder nicht, denn er hatte einen tollen Mäzen, einen ganz tollen Unterstützer, das war sein Bruder, der ihm ein Leben lang wöchentlich einen Scheck geschickt hat. Und wenn man sich anguckt, was da drauf stand auf dem Scheck, das war gar nicht so schlecht.
Nämlich?
Das war mehr. Die Franken von damals, die sagen einem nichts mehr, aber das war mehr, sehr viel mehr, als was ein Postbeamte beispielsweise in der Woche verdient hat. Und der hat ein gutes Bohemian-Leben führen können dadurch.
Gut, wenn man es natürlich jetzt vergleicht mit dem Wert von heute, dann ist das natürlich nichts. Aber der hat gesagt, dass sein Vater sei Pfarrer gewesen. Welche Rolle hat die christliche Welt gespielt in seinem Leben?
Eine sehr große. Van Gogh ist ein ganz tiefgläubiger Christ gewesen, der auch an einem bestimmten Punkt die Idee hatte, selbst Theologie zu studieren. Er hat es mit dem Latein und dem Hebräisch nicht so gehabt und ist dann relativ schnell von der akademischen theologischen Lehre abgerückt, hat dann aber noch versucht, als Prediger, als Armenprediger in der Borinage, in einem armen Kohlerevier in Belgien, wirklich den Armen zu predigen, so wie er es in der Bibel gelesen hatte. Und dieser feste Glaube, dass man selbst was verändern muss und dass man sich selbst auch nicht schonen darf, den hat er auch in die Kunst nachher übertragen.
Immer wieder wird vom unglücklichen Leben von Vincent van Gogh geredet. Haben wir heute Morgen auch schon gehört von Leuten, die Bescheid wissen über seine Biografie, von dieser Schwermut, die der Mann sein Leben lang mit sich getragen hat. Warum ist er so unglücklich gewesen? Was weiss man da?
Ja, er ist immer wieder an den Menschen gescheitert. Er war ein unglaublich offener Mensch, jemand, der sehr auf Leute zugegangen ist, jemand, der hohe Ideale hatte, der mit ganz viel Optimismus immer wieder es probiert hat.
Das klingt jetzt sehr lebensfreudig.
Das gibt's eben auch. Es ist eben nicht nur der melancholische Van Gogh, aber er ist jemand, der eben so kompromisslos und so radikal war, auch gegen sich selber, dass er natürlich immer wieder enttäuscht worden ist und der mit den gesellschaftlichen Regeln im 19. Jahrhundert auch nicht zu Rande kam, der schon jenseits der bürgerlichen Gesellschaft leben wollte.
Und mit der Liebe?
Schwer, sehr schwer. Eigentlich hat er da immer nur Pech gehabt. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass er als Künstler ohne geregeltes Einkommen nicht unbedingt eine gute Partie war. Er hat immer wieder sich in Töchter verliebt, in entferntere Cousinen verliebt. Es ist immer eigentlich tragisch geendet, weil es keine Form auch gab dafür.
Aber da gibt's ja auch Bilder jetzt von so unglücklichen Liebenden. Und es ist auch ein Bild, wo wir jetzt hier gerade vorne dran stehen, wo eigentlich ein bisschen aus der Reihe tanzt innerhalb von dieser Ausstellung von Landschaften. Das ist ein Porträt. Es heisst Mademoiselle Gachet am Klavier. Was ist die Geschichte dahinter?
Also, das ist die Tochter von seinem letzten Arzt, dem Dr. Gachet, der ihn betreut hat. Und man geht davon aus, dass er sich verliebt hat in sie, als er sie porträtiert hat. Wir haben es mit in die Landschaftsausstellung genommen, dieses Porträt. Zum einen ist es ein Bild aus der Sammlung des Kunstmuseums Basel. Zum zweiten hat sich der Van Gogh aber gewünscht, dass es neben einem Landschaftsbild, nämlich der Ebene von Auvers, zusammen ausgestellt würde. Es gibt eine Skizze aus dem Brief, die wir daneben als Referenz zeigen. Also die beiden Bilder, das wollte er gern zusammen sehen. Und wir haben es hier mit dem Bild aus Wien realisieren können.
Was ist denn der Grund, warum das zusammen sein soll? Es hat zwar durchaus Grüntöne drin, wenn ich das jetzt laienhaft beobachten kann, die hervorragend zusammenpassen, auch die Tüpfchen hier von den Tapeten hängen mit den Blumen hier und alles. Was ist der andere Grund?
Es sind die Gegensätze. Also er hat in der Zeit in Auvers hat er ein Panorama der Landschaften von Auvers gemalt. Und Sie sehen, die Leinwand ist in einem speziellen Format. Das ist ein doppeltes Quadrat, 50 mal 100 Zentimeter. Und wenn Sie hier rumschauen, sehen Sie, es gibt eine ganze Menge mehr von genau diesem extremen Querformat. Die gehören als Serie zusammen.
Sie hat auch Serie geschaffen?
Ja. Ja, ist auch was, was man sich oft nicht so vorstellt.
Das ist fast ein bisschen Fließband.
Konzept, also man stellt sich ihn ja nicht vor als jemand, der schon 14 Leinwände im Voraus denkt, aber er hat recht geplant, immer wieder so Gruppen, Serien, auch Triptychen gemacht. Und diese Serie, die hat er so konzipiert, dass er immer Nahansichten gegen Fernansichten gegenüberstellt. Also es ist jemand, der immer in Gegensatzpaaren denkt. Und was könnte es für einen größeren Gegensatz zu einer Landschaft geben als ein Porträt? Und an einem bestimmten Punkt, er hat die Serie weiterentwickelt, wollte er gern die Serie akzentuieren durch ein Porträt. Und dazu hat er dieses doppelte Querformat einfach hochgedreht und hatte ein doppeltes Hochformat. Also Sie sehen es genau dasselbe, was er für die Mademoiselle Gachet benutzt. Und das ist natürlich ein enormer Schmuckstück dann in der Reihe.
Das ist sehr spannend, vor allem wenn man jetzt hier an der Ausstellung zwischen den beiden Bildern steht und die Ausführungen von der Frau Zimmer gehört, dann gehen einem ganz viele Lichtchen auf und es ist eine faszinierende Welt, die sich auftut, wo man hier auch schauen kann, im Kunstmuseum in Basel. Vielen herzlichen Dank, Nina Zimmer. Die Van Gogh Ausstellung hier in Basel zieht Kunstinteressierte wie ein Magnet an. Auch Leute, die selber natürlich künstlerisch tätig sind, lassen sich gerne hier im Kunstmuseum beeindrucken von der grossen Kunstlegende. Ich treffe als nächstes zwei fortgeschrittene Kunstschüler. Hier im Treffpunkt auf dem Eis.
I find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. We'll be right back. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
RS1 Treffpunkt live aus dem Kunstmuseum Basel. Wir sind auf Besuch an der Van Gogh Ausstellung, eine Ausstellung, wo auch viele Hobbykünstler kommen anschauen. Zum Beispiel Janine Brunner und der Hans-Peter Scheller. Sie, Janine Brunner, ist erst später im Leben Hobbykünstlerin geworden. Als Kind hat sie es eigentlich gerade gar nicht mit Malen und Zeichnen. Er, der Hans-Peter Scheller, hat schon als Junge gezeichnet und gemalt, ist aber dann ganz in eine andere Richtung gegangen beruflich, ist sozusagen Banker geworden. Was hat denn bei euch das Feuer ausgelöst für Kunst, Frau Brunner?
Also ich habe schon als kleines Kind immer alle Leute bewundert, die haben können malen und zeichnen. Und dann, so wie es halt ist, im Silvester nimmt man sich immer einen Vorsatz und sagt, ja, das mache ich das Jahr, oder?
Aber ihr habt während eurer Kindheit und Jugend irgendwie eine Blockade gehabt, oder
ja.
Wie?
Ja, warum denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man das irgendwie nicht richtig beigebracht oder was auch immer. Ich habe es einfach auf sie gelassen und habe gefunden, als ich 50 geworden bin, im Jahr 2000, habe ich gesagt, so, das ist mein Vorsatz. Jetzt sitze ich an, nehme ein Blatt Papier und fange an zu zeichnen. Ich will das einfach auch können.
Darf ich fragen, wie die ersten Gehversuche ausgesehen haben, Frau Brunner?
Ja, nicht gerade sehr super. Aber ich habe mich einfach nicht probieren und habe weitergemacht.
Also ganz für euch allein im Kämmerli, was habt ihr denn gemalt?
Alles, was ich so, ja, was ich gesehen habe, habe ich einfach dann aufzeichnen und dann habe ich mit Aquarell angefangen. Das war auch nicht gerade der Hit gewesen. Und dann irgendwann habe ich einfach gefunden, jetzt mache ich mal einen Kurs. Dann habe ich einen Kurs angefangen und dann gefunden, ja gut, den zweiten Kurs gemacht, ja, und so bin ich einfach dazugekommen. Seit dann 2000 habe ich einfach malen, zeichnen und bin also besser geworden. Also, Tore halten ist einfach das Einzige.
Beim Hans-Peter Scheller ist das ganz anders gewesen. Sie haben bereits als kleiner Junge gezeichnet und gemalt. Was für Stile haben Sie da erarbeitet?
Ja, ich habe mich immer für moderne Kunst interessiert und eigentlich in der damaligen Zeit, in den 50er Jahren, war das natürlich, was man heute die klassische moderne Kunst nennt, nicht wahr? Die Impressionisten und die Nachimpressionisten. Und das hat mich fasziniert. Ich habe gerne geschafft, ich weiß nicht. Ich meine, natürlich bin ich auch durchs Elternhaus, das ist, war auch schon kunstsinnig. Wir hatten schon etwas mit Kunst zu tun, aber
also das
auch
war schon ein bisschen Antrieb, ja?
Ja, ja, sicherlich. Das hat wahrscheinlich auch gefördert. Und meine Liebe zur oder Leidenschaft zur Kunst, es ist vielleicht eben auch, dass man künstlerisches Schaffen eben Intellekt und handwerkliche Fähigkeiten verbindet.
Also, aber Herr Scheller, sagen Sie mir, waren Sie als junger Mann in Gedanken mal so in der Vorstellung mit dabei, dass Sie Künstler werden möchten und von dem auch leben können?
Ja, das ist natürlich, sicherlich mal eine Idee, aber man kann nicht alle Dinge verwirklichen.
Und, Sie gingen dann ins Finanzgeschäft?
Nein, also eigentlich, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und kam dann eigentlich in den Bereich Zentralbanken, nicht wahr? Nicht Finanzen, sondern Geldpolitik.
Gut, für mich als Laien ist das alles ein bisschen am selben. Und aber lassen Sie uns ein bisschen da zu diesen Bildern gehen.
Stabilität der Währung, das ist im weitesten Sinne auch eine berufliche Tätigkeit bei mir gewesen, da mitzuwirken und ja.
Jetzt wollen wir mal schnell die Bilder anschauen, die ihr mitgebracht habt. Janine Brunner, zuerst mal einmal eure Bilder. Was habt ihr da? Das sieht ja aus wie Van Gogh.
Ja, das ist auch ein.
Also die hat Van Gogh kopiert.
Ja, ja.
Wie schwierig ist es, Van Gogh zu kopieren für euch?
Für mich sehr schwer gewesen. Weil ich habe das irgendwie mit einem ganz stumpfen Pinsel habe ich das gemacht. Und vorher habe ich wirklich so strichelweise alles aufgetragen. So wie er ja das auch gemacht hat. Ja, auch so strichelweise hat er das gemacht. Und dann bin ich so... ewig lang an diesem Bild gewesen.
Was heisst das ewig?
Ja, über Wochen lang habe ich da immer wieder ein bisschen dran rumgemöllert. Und es ist ja auch mit Öl gemacht, ja.
Und jetzt hängt das dann auch immer bei euch in den Stuben?
Nein.
Oder ist das einfach mal bei euch eine Arbeit, die ihr
das
halt wollen machen?
Das ist eine Arbeit, die ich mal gemacht habe, ja. Ich habe noch andere Bilder gemacht, auch von Van Gogh. Die sind unterdessen noch daheim irgendwo, auf dem Estrich oder wo, weiss ich auch nicht genau.
Ist es denn primär das, was ihr ausübt, nämlich Kopieren von Werk?
Nein, das habe ich gemacht, ein Zeitchen. Und dann haben immer alle gesagt, hör mal auf, schau mal, dass du selber die kannst werden.
Und jetzt habt ihr einen eigenen Stil gefunden?
Ja, jetzt bin ich mittlerweile dann eben so.
Das ist aber jetzt auf ganz abstrakt.
Ja, oder? Also, das ist auch eine Landschaft. Da hinten ist das Meer, wo man sieht. Das sind so Häuser, wo man so südliche Gefilde einfach.
Was gibt euch als Hobby?
Also mir geht das sehr viel. Wenn ich da male, fühle ich mich einfach wohl. Ich finde meine innere Ruhe, meine innere Mitte. Ich finde es einfach toll.
Geht es auch darum, diese Ausstellungen zu machen und solche Werke zu verkaufen?
Also, ich habe bis jetzt eine Ausstellung gehabt, letzte Woche in Cham,
ja,
an der Künstlermesse. Ja.
Wo ist es gelaufen?
Nicht gut, ich habe nichts verkauft, aber ich bin nicht die Einzige.
Aber sie lachen dazu.
Ja, es war eine tolle Erfahrung, ich muss sagen, ich würde es sofort wieder machen.
Seid ihr aufgeregt gewesen?
Sehr, wie jetzt schon. Auch.
Ich komme schnell wieder zum Herrn Scheller und dann schauen wir seine Werke an. Das sieht auch beim ein oder anderen Bild sehr nach Van Gogh aus. War das ein Vorbild in Ihren Arbeiten?
Ja, sicher. Sicherlich, Van Gogh ist unter den anderen Künstlern, die ich sehr bewundere, die Impressionisten, die Neo-Impressionisten und eben auch die Schweizer Maler wie Hodler, Giacometti und so weiter, sind sicherlich Vorbilder, die mich auch beeinflussen haben. Auch eben, ich liebe Landschaften zu malen.
Das sind eigentlich alles Landschaften, die Sie da mitgebracht haben. Das hier ist ein ganz tolles Bild, das ist Frankfurt.
Ja, das ist aus dem Fenster meines Büros im Eurotower der Europäischen Zentralbank heraus, Blick auf den Main Richtung Osten.
Ah, da hatten Sie Zeit, noch Bilder zu malen.
Ja, gut, das ist eigentlich im Nachhinein entstanden. Aha. Das ist im Nachhinein entstanden und ich male jetzt eigentlich an einem großen Bild, was das in Acryl, was diese Ansicht wiedergibt.
Herr Scheller, machen Sie dann auch Ausstellungen, wie wir das eben gehört haben von Frau Brunner?
Ja, ich habe auch eine Reihe von Ausstellungen gemacht. Ich habe jetzt zuletzt im Februar im Engadin ausgestellt, in St. Moritz. Und dort habe ich dann meine Motive aus dem Engadin.
Und wie wichtig ist das für Sie, dass da auch Leute dann kommen und ihre Werke begutachten und letztlich dann auch kaufen?
Ja, gut. Es ist natürlich immer etwas, wo man ambivalente Gefühle hat. Aber natürlich produziert man ja nicht einfach nur so für sich im stillen Kämmerlein und verwahrt die Bilder und so weiter.
Schon ein tolles Gefühl, wenn da jemand kommt.
Ja, es ist ja auch eine Kommunikation. Man will ja gerne eben auch zeigen, was man gemacht hat. Und man lernt sicherlich auch aus der Reaktion der Menschen etwas. Selber ist es ja schwierig zu beurteilen, was man macht. Man kann möglicherweise himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt sein, wenn man seine eigenen Werke sieht. Vor allen Dingen, wenn man sie natürlich dann noch mit den Meisterwerken Vergleich, dann sieht man natürlich die ganze Begrenzung des eigenen Schaffens.
Nicht? Das können wir heute Morgen auch machen. Ich möchte Sie nämlich jetzt bitten, Frau Brunner und Herr Scheller, mal einmal die Ausstellung dort zu Basel im Kunstmuseum anzuschauen. Habt ihr sie schon gesehen, Frau Brunner?
Nein.
Okay, für euch auch Premiere jetzt?
Nein, ich habe sie mir schon angeschaut.
Schon angeschaut. Also, machen Sie noch ein zweites Mal, Herr Scheller, weil ich möchte ganz am Schluss von unserer Sendung irgendwie so in einer Stunde oder eine knappe Stunde eure Urteile, vielleicht könnt ihr euch ja ein Bild aussuchen, wo wir dort nachher zusammen würden anschauen. Einfach so ein bisschen eure Meinung und wie euch das Ganze hier gefällt. Ist gut. Also, dann lasse ich euch jetzt springen. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid und dass ihr da auch mitmacht. Janine Brunner und der Hans-Peter Scheller sind beides Hobbykünstler, die sich auch laufend weiterbilden. Auch jetzt, wo sie sogenannten Atelierstatus erreicht haben, gehen sie immer noch in die Mikro-Club-Schule. Ihre Lehrer lernen wir können. Gerade nach den 10 Nachrichten hier im Treffpunkt auf der RSS live aus dem Kunstmuseum Basel.
Der RS1 am Pfingstmontag mit dem Treffpunkt aus der Fun-Koch-Ausstellung im Kunstmuseum Basel, dort zwischen Himmel und Erde. So heisst die Ausstellung, ist mein Kollege Dani Vorler, aber glaube immer noch ohne Molstaffelei, Pinsel oder Farben in der Hand. Bekommen wir da nicht selber Lust, auch mal zu malen?
Ja, also mit einem grossen Bimsel, so ein bisschen grosszügig Farbe, ja, das ging vielleicht. Mit der Bimsel ging es vielleicht weniger gut. Das ist nicht mein Talent, wirklich nicht. Ich bin hier jetzt gerade wieder beim André, wo die Leute so einen iPod bekommen, wo sich natürlich bestens die Ausstellung anschauen lässt, mit ganz vielen Hintergrundinformationen. Ich lasse die Leute das machen. Wir hier möchten uns noch ein bisschen mehr den Hobbykünstler zuwenden. Nachdem wir vor den Nachrichten die beiden Hobbykünstler Janine Brunner und Hans-Peter Scheller heilehren können, gehen wir jetzt der Frage nach, kann eigentlich jeder von uns Künstler werden und Künstler sein? Antwort gerade als nächstes.
Thank you. ka fè fwèt Lè mama de ou ki sa Ou se lè ma fè ba ou Ou e pon mwen kon sa
Mène mwen ka lisi souple
DRS1 Treffpunkt aus dem Kunstmuseum Basel. Jetzt lernen wir den Kunstlehrer von der Janine Brunner und dem Hans-Peter Scheller kennen. Er ist heute Morgen auch hierher in das Kunstmuseum gekommen. Er tut unter anderem seit 15 Jahren an der Migros-Clubschule Mall-Kurs geben. Von Anfänger bis zu den sogenannten Atelier-Kurs, wo bei uns beiden Hobbykünstler drinnen sind. Bruno Bachmann, was sind denn das für Leute, die hier querbeet in die Kurs kommen?
Ja, im Prinzip sind das Leute, die in ihrem Berufsleben erfolgreich gewesen sind und jetzt möchten sie vielleicht eine alte Idee, einen alten Traum verwirklichen, indem sie möchten zeichnen und malen lernen.
Mit was für Vorstellungen kommen denn so Leute zu euch? Also, was möchten die denn können oder was möchten die denn malen?
Ja, im Prinzip ist es so, dass sie ja möchten kreativ sein möchten. Ja. Und jetzt ist natürlich das Problem, Kreativität, das ist ja eine Eigenschaft, das sind ja Fähigkeiten, die der Mensch hat. Und jetzt ist es eigentlich meine Aufgabe an der Schule, die Leute zu unterrichten und ihre Fähigkeiten und eben die Eigenschaften, die sie haben, weiterzuentwickeln.
Wie sieht es denn da mit der Selbsteinschätzung aus von den Leuten? Also kommen die vielleicht manchmal mit ganz anderer Selbsteinschätzung daher, dass sie meinen, sie haben unglaublich viel Talent und das stimmt vielleicht gar nicht so fest?
Ja, in der Regel habe ich schon gemerkt, ich habe mit zwei Denktypen habe ich ein bisschen zu tun. Der eine ist der divergierende Denkende. Mit dem ist es möglich, dass der zum Beispiel unkonventionelle Lösungen sucht und auch experimentierfreudig ist und auch sehr aufgeschlossen ist gegen neue Techniken und so. Und der andere, das ist dann der konvergierend denkende Mensch. Er ist eher linear denkend, oder? Und tut dann quasi reproduzieren und meine Aufgabe ist es dann, vom reproduzierenden gestaltisch in eine künstlerische freie Tätigkeit hineinzuführen, oder?
Das ist auch ein Kunstwerk, ja. Das können Sie machen.
Ganz genau. Und da bin ich jetzt als Ausbilder dort, oder? Und habe verschiedene Methodenschlüssel in der Hand, die ich dann anwenden kann. Um die Leute eben zum nötigen Ziel zu führen.
Und zum allenfalls auch Blockaden zu lösen. Weil es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, ich kann gar nicht zeichnen, ich kann gar nicht malen, das habe ich schon in der Schule nicht können. Erleben das viel, dass dann plötzlich etwas gelöst werden?
Ja, ganz genau. Aber da haben wir natürlich unsere methodisch-didaktischen Strategien und Ideen und so kann ich meistens irgendeinen Schlüssel finden, wo dann irgendwie passt. Und in der Regel ist es meistens ein bisschen das Problem und das erkenntnisorientierte Strategie, die dann dazu führt, dass sich der Knopf löst bei denen.
Aber wenn jetzt jemand frisch zu euch in so einen Kurs kommt, wie schnell zeichnet sich da eine Künstlerpersönlichkeit ab?
Ja, das kommt jetzt eben darauf an, wie weit das er sich schon mit seinem Kreativitätspotenzial auseinandergesetzt hat. Das liegt ja meistens brach, oder? Und jetzt muss er natürlich eben die Eigenschaften finden, oder? Also er muss flexibel sein, er muss wollen, er muss auch ein bisschen können, oder?
Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich möchte einfach ein bisschen abstrakt...
Gut, dann muss ich ihn meistens aufklären, was das eben ist, abstrakt, oder? Und dann kommen sie nochmal ein bisschen auf die Welt, oder? Und dann haben wir einen Ansatzpunkt eigentlich.
Was sagen Sie denn da? Was ist abstrakt?
Ja, abstrakt ist eigentlich im Prinzip, im traditionellen Sinn, ist ja das der Gegenstand. abstrahieren, stilisieren, also fast bis zur Unkenntlichkeit darzustellen, oder? In der Regel meinen die Leute dann eben das informelle Malerei, das heisst das Gegenstandslose, wo dann einfach nur noch um Strich und Flächen und so Sachen geht.
Also was vielleicht im ersten Moment der Anschein macht, ja, das ist einfacher, als jetzt hier Blumen zu zeichnen.
Ganz genau. Wobei eben, man muss bedenken, das Malen und Zeichnen, das ist ein kognitiver Vorgang, oder? Und ich bin dann bemüht, bei diesen Leuten quasi neuronale Schaltkreise in Bewegung zu setzen, oder? Damit das sich in einer kognitiven Struktur ausbilden.
Also ganzheitlich?
Ja, im Prinzip, oh, schon.
Kommt ja natürlich das mit den Farben noch dazu, das Farbmischen, mit den Farben können umgehen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Das ist ein ganz heikler Punkt, weil sobald Farben ins Spiel kommen, muss ich quasi an den Künstler oder an die Künstlerin in ihnen appellieren, weil das Farben finden, ist ja sehr individuell. Jeder hat ein anderes Rot, ein anderes Blau. Oder? Und dann ist die Auseinandersetzung mit diesen Leuten da, oder? Welches, wo, wenn, zu welcher Zeit. Oder?
Und dann gibt es noch die, die farbenblind sind. Was machen wir mit denen? Haben die überhaupt eine Chance, mit der Farbe richtig können lernen umzugehen?
Ja, die können natürlich mit einem ganz anderen Vorsatz gehen, die ans Werk. Und ich habe schon ganz lustige Sachen erlebt, wo ich lange nicht gemerkt habe, dass die eben farbenblind sind. Also die leiden an einer Anachromie sozusagen, nicht? Und ich merke dann einfach, wenn es dann in die rot-grünen Bereich geht, dass sie da ganz gelungene Mischungen machen, wo wir sehen, in dem Sinn gar nicht einmal in den Sinn kommen, dass es das gibt. Und dort liegt eigentlich der Punkt, wo ich dann sehe, dass da etwas nicht stimmt, und dann tun wir uns unterhalten und dann gestehen sie mir, ich sehe das Rot einfach nicht so gut.
Und erst dann wird es dann so richtig spannend, oder?
Ganz genau. Und die haben in der Regel haben die dann einfach, die und die eher dann in der hell, also im Kontrastbereich arbeiten die. Also das heisst, zwischen Blau und Gel sind dann die daheim, oder? Und bei den Rot- und bei den Grüntönen tun sie dann quasi so ein bisschen aus dem Gefühl raus, oder? Und fragen dann, ja, wie sieht es das aus? Oder?
Aus dem Gefühl raus ist manchmal eben auch gar nicht so schlecht. Die Farben und ihre Wirkung gehen wir noch ein bisschen genauer auf den Grund. Das dann gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis.
Forgotten just what love felt like, and in that motel room all my senses came to life. Oh, the passion in his touch, and I knew I could never get enough. But the worst part of doing what I never should have done is that I know there's more where that came from. In the darkness there's a dead as I lie here every night, and I beg the Lord, please won't you get this chink off my mind. But then he'll call to say that he sure had fun, just so I'll know there's more where that came from. My guilty conscience can kill my heart's desire, just like a drop of rain can't put out a raging fire. Oh, the price I'm paying now is a secret that I'm forced to carry around.
should have done is that I know there's more where that came from. In the darkness, there's a distance as I lie here. So I'll know there's more where that came from. Yes, I'm afraid there's more where that came from.
DRSIS Treffpunkt, heute auf Besuch an der Vincent van Gogh Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Wir haben vorher über Farben und Malen geredet. Jetzt bin ich bei der 12-jährigen Noemi, die heute am Morgen hierher gekommen ist, zusammen mit ihrer Mutter an die Ausstellung. Was war der Beweggrund, hierher zu kommen?
Also meine Mutter hat es vorgeschlagen. Und ich habe schon davon gehört, dass mit iPod geführt wird. Und dann dachte ich, wäre es eine gute Idee für einen Ausflug.
Und jetzt so ein erstes Fazit. Ich sehe, du bist jetzt hier schon fast am Schluss von der Ausstellung. Wie hat es dir gefallen? Was hat dir gefallen?
Am Anfang hat der Vincent van Gogh eher dunkle Töne verwendet. Und dann war es umso mehr eine Überraschung, als dann plötzlich all die Farben und die neue Technik vorgekommen ist.
Farben? Was für Farben haben dir besonders Eindruck gemacht?
Ich habe die Bilder sehr schön gefunden, die er mit den Komplementärfarben geschaffen hat. Die Farben haben sich dann gegenseitig verstärkt und vor dem dunklen Grün. Also ist das dann sehr schön gewesen.
Tust du selber auch malen?
Ich tue schon gerne malen, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt eine besondere Begabung habe.
So. Ja, wer weiß, was sich da entwickelt. Ich meine, wenn du schon mit diesen Farben so ein Verständnis hast und so ein bisschen Farben mischen und so, das ist etwas, was du gerne machst, habe ich jetzt ein Gefühl. Sonst könntest du das nicht so erzählen.
Ja, schon. In der Schule dann ich gerne zeichnen, aber es kommt dann halt nicht immer so gut raus, wenn ich unter Zeitdruck bin.
Wem würdest du die Ausstellung empfehlen, wenn du das jetzt so ein Resümee machst von dem, was du gesehen hast?
Vielleicht ein paar Jugendliche, die denken, es ist wieder so eine langweilige Ausstellung über irgendeinen langweiligen Künstler. Es ist auch die Lebensgeschichte, die einem Eindruck macht.
Das ist etwas, was dir besonders Eindruck gemacht hat. Was denn?
Er hat ja so eine psychische Krankheit gehabt und sein Bruder war immer für ihn da gewesen, hat ihm dann geholfen durch die schwierige Zeit. Und
also du siehst einfach auch die Lebensgeschichte hinter dem Künstler, das ist das, was dich auch fasziniert. Vielen herzlichen Dank, dass du dich wieder mit der Mutter weiterziehen durch die Ausstellung. Vielen Dank, dass wir hier miteinander reden dürfen. Farben, Malen, heute das Thema im Verlauf vom heutigen Treffpunkt. Und wir haben vorher ja schon von der Farbenblindheit geredet und dass es hier auch Leute gibt, die beim Herrn Bachmann im Mikrokurs sind und dann gleich auch lernen, mit Farben umzugehen, obwohl sie farbenblind sind. Was ist denn eigentlich Farbenblindheit ganz genau, aus medizinischer Sicht? Ich habe den Giancarlo Depp gefragt. Er ist Augenarzt in Bar.
Also wenn wir von der Farbenblindheit reden im Schweizerdeutsch, dann meinen wir eigentlich meistens, droht Grünschwäche. Medizinisch ist es ein bisschen anders. Medizinisch reden wir von Farbenblindheit, wenn ein Patient gar keine Farbe wahrnimmt. Das ist extrem selten. Wir vermuten, dass es etwa weniger als 200 Leute sind in der Schweiz, die das betrifft. Das ist viel gravierender, aber wie gesagt, extrem selten. Wenn wir von der Rot-Grün-Schwäche reden, was wirklich eigentlich recht häufig ist in der Schweiz, dann betrifft das so 8-9% der Männer und nur etwa 1% der Frauen.
Wie kommt denn das, dass jetzt Männer häufiger betroffen sind?
Das ist eine Frage von der Vererbung. Also wir haben ja Chromosomen, die die Erbinformationen mitgegeben werden. Da haben wir auf dem 23. Chromosom, das ist das X-Chromosom, haben wir die Information für das Farben gesehen. Und da sind wir Männer vielleicht ein bisschen einfacher gebaut. Von denen haben wir nur eins von diesen Chromosomen. Das heisst, wenn dort ein Fehler drauf ist, dann ist das auch so im Körper. Und bei den Frauen, die haben eine Sicherungskopie, die haben ein 2 X und können die Informationen dort kopieren.
Verstehe ich das richtig? Ob jemand farbenblind in Anführungsstrich ist oder nicht, das ist gegeben, das kommt nicht irgendwie durch andere Ursachen.
Das ist es so. Also in den allermeisten Fällen, es gibt schon erworbene Farbsinnstörungen, aber ich denke, das ist wirklich sehr selten und im Alltag für die grosse Mehrheit nicht relevant. Aber das sind angeborene Veränderungen und das heisst auch, dass ein Kind, das farbenblind ist, der könnte schauen gar nicht, oder das Kind könnte es gar nicht anders, das hat seit Geburt so.
Und wie merkt man denn, dass ein Kind farbenblind ist?
Ja, das ist noch schwierig. Es wird ja nicht systematisch gecheckt, ob ein Kind farbenblind ist oder nicht. Wenn es nicht zum Augenarzt geht, kann das eigentlich sehr lange unerkannt bleiben. Man merkt es vielleicht mal im Alltag, bei einem Spiel, wenn rot-grün Figuren getrennt werden oder mit einem farbigen Würfel. Oder das Kind merkt es selber, wenn es vergleicht mit Gespenstchen, dass die vielleicht andere Farben wählen oder ein bisschen bei der Farbbenennung das Problem auftauchen. Das ist meistens so im Vorkindergartenalter.
Aber grundsätzlich, Herr Depp, wie kann man die Stärke von der Farbblindheit testen?
Da gibt es ganz einfache Tests. Da kann man dem Kind so Tafel zeigen, wo es Figuren erkennen muss. Und dann kann man anhand von dem, wie viel und welche dass die Figuren erkannt werden, kann man dann sagen, welche Farbsinnstörung das es ist und auch so ein bisschen grob, wie stark die ist. Bei den Erwachsenen kann man das noch ein bisschen neuer machen. Da gibt es so Tests, wo man Farbblättchen muss ordnen muss. Und aufgrund von den Fehlern sieht man dann auch wieder, wie man sie muss einordnen muss. Und wenn es darum geht, irgendein Gutachten zu machen, wenn einer so ein knapp ist und zum Berufswahl geht, dann kann man noch ganz spezifische Abklärungen machen mit maschinellen Untersuchungen. Das machen in der Regel dann aber Kliniken.
Aber kann man den Herr Depp jemandem, der solche Störungen hat bei der Farbwahrnehmung, kann man so jemandem mal helfen? Gibt es da Hilfestellungen?
Ja, das ist eine häufig gestellte Frage. Aber ich muss eigentlich sagen, die meisten Leute, die arrangieren sich völlig mit ihrer Schwäche dort. Die können es nicht anders und die haben gelernt, so ein bisschen mit Tricks sich ein bisschen zu behelfen. Man kann kleinen Kindern vielleicht Farbstift anschreiben, das Rot und Grün, wo die Kinder so in den Beige-Brauntönen sehen, dass das vielleicht ein bisschen neuer unterscheidbar ist. Bei den Erwachsenen gibt es so spezielle Brillen, die die Farbwahrnehmung ein bisschen verschieben können, aber das braucht sie in der Regel gar nicht. Das ist gar nicht so ein Thema für die Betroffenen.
Und vielleicht tun sich ja dann auch für andere Betrachter noch ganz andere Welten auf, wenn die Farben mal ein bisschen anders kombiniert werden.
Das ist natürlich so, das gibt sicher auch mal überraschende Ergebnisse.
Der Giancarlo Depp ist das gewesen, Augenarzt über Farbenblindheit. Farben haben immer eine Auswirkung auf das Zusammenleben. Das ist nicht nur bei uns Menschen so. Ich denke hier an das Rotlicht an der Ampel, die gelbe Karten im Fußballspiel. Nicht zu vergessen, was wir mit den Farben von unseren Kleidern zum Beispiel ausdrücken. Auch in der Tierwelt haben Farben wichtige, sogar lebenswichtige Bedeutung. Mehr dazu gerade in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf dem Eis.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the until your arms break, yeah.
DRS1 Treffpunkt über Farben und Malen haben wir es heute Vormittag. Und das Thema Farben bringt uns jetzt ganz neu anders her, nämlich zu den Tieren im Zoo. Bei den Tieren haben die Farben ja auch grosse Bedeutung. Sie können eine Tarnung sein oder eine Warnung sein. Sie können einen Find täuschen oder sogar der Kommunikation dienen. Meine Kollegin Cornelia Büttler war mit dem Kurator Robert Zink im Zoo Zürich unterwegs gewesen und ist hinter das Geheimnis von ein paar Farben von Tieren gekommen.
Und da, mitten auf der Strasse vor uns, stolziert ein männlicher Pfau mit einem königsblau schimmernden Hals. Der Bauch ist gräulich gesprenkelt und er trägt eine Schleppe hinter sich her von wunderschönen Pfauenfedern, die Augen auf sich tragen. Die Schleppe ist ungefähr 50 cm lang und auf seinem Kopf thront ein Krönchen wie blaue Blüten.
Der männliche Pfau hat ein grosses Rad, also bestehend aus einzelnen Federn. Und das Ganze ist eine Investition in Fortpflanzung. Die Federn, die werden neu gebildet, jedes Jahr von Neuem, sind auf Brutzeit hin bereit und mit dem probieren sie, den Weibchen zu imponieren. Und offenbar nimmt auch die Augenzahl noch vom ersten Rad bis, eben, wenn sie fünfjährig sind, zu und kann einen gewissen Hinweis für das Weibchen geben, wie fit so ein Männchen ist.
Bedeutet auch die königsblaue Farbe etwas Spezielles?
Das gehört mit zum Erscheinungsbild vom Pfau. Also in der Regel sind gerade bei diesen Vögeln, wo es keine feste Farbenziehung hat, wo ein Männchen um mehrere Weibchen wirbt, sind die Männchen sehr farbenprächtig, sind oft ein bisschen grösser, haben auffällige Verhalten, um auf sich aufmerksam zu machen. Und da gehört das Blau auch dazu.
Das ist schon sehr spektakulär, wenn ein Pfau ein Rad macht. Das sind etwa 1 Meter Durchmesser und er stolziert da rum mit seinen Federn, die sich im Wind hin und her wiegen. Wie kommen denn die Farben zustande?
Die Farbenpracht beim Pfau entsteht durch Strukturen. Das heisst, es ist nicht das Pigment, das die Farbe erzeugt. Man kann es nicht auswaschen, sondern es entsteht durch Lichtbrechung. Die Federn sind ganz speziell aufgebaut. Also die Struktur könnte man auch zerstören. Also wenn man einen Hammer auf so einer Feder herumhält, dann verändert man das. Und so entsteht wirklich die leuchtende Kraft von diesen Farben.
Wir befinden uns jetzt im Amphibienhaus bei den Pfeilgiftfröschen. Das sind giftige Frösche, die in Mittel- und Südamerika leben. Und wenn ich jetzt hier durchs erste Glas schaue, dann sind die nicht so auffällig, aber wunderschön. Sie passen in eine Handfläche rein, sind kleine Frösche und haben eine Zeichnung von hellgrün mit schwarzen Strich durchsetzt. Wunderschöne kleine Fröschli, aber sehr gefährlich. Wie giftig sind die Frösche?
Die ganze Gruppe von diesen Pfeilgiftfröschen ist relativ giftig. Das sind verschiedenste Arten und innerhalb der Arten verschiedenste Formen, die sehr auffällige Farben miteinander kombinieren. Eine Grundfarbe ist schwarz, aber dann hat es gelb, rot, blau, grün. Sehr plakativ das Ganze. Das primäre Ziel des Gift in der Haut ist ein Schutz vom Tier gegen Befall mit Parasiten, mit Bakterien, weil so eine feuchte Haut ist natürlich, und ein tropisches Klima ist natürlich ein idealer Nährboden. Und so haben eigentlich alle Amphibien haben ein Hautgift, um die Haut zu schützen. Und die Pfeilgiftfrösche, die schaffen es mit Bestandteilen aus der Nahrung, ein ganz spezielles Potenzgift zu produzieren, das auch sie selber schützt vor Fressfeinden. Und mit dieser sehr plakativen Präsentation, mit dieser auffälligen Farbe, ist auch für einen Fressfan einfach, wenn er mal die erste Erfahrung gemacht hat, das wieder zu assoziieren und sagt, oha, das ist jetzt zu farbenprächtig, das ist wahrscheinlich unbekömmlich.
Wir gehen noch ein Fenster weiter. Das sieht sehr tropisch aus, tropische Pflanzen, alles ist grün und da hat es ganz kleine Pfeilgiftfröschli drin, wie beim Froschkönig, so klein, passen auch in eine Handfläche und sie sind geckeli gel, wie ein Postauto und sie stechen dort völlig aus dem grünen Zeug raus. Und für mögliche Räuber gilt das Motto Hände weg.
Das sind die goldgelben Pfeilgiftfrösche und die gelten als sehr giftig. Das sind auch Tiere, die indigenen Stämme dort ein Gift gewinnen für ihre Pfeil, darum auch Pfeilgiftfrösche. Es ist ein Gift und eine lähmende Wirkung hat. Das lenkt dort, so ein Tier anzulängen und dann auch irgendwie zufällig auf eine Schleimhaut zu kommen, um Lähmungserscheinungen zu haben. Im Maulbereich oder im Augenbereich. Also es ist wirklich ein Potenzgift.
Wo ist das?
Wir sind hier mitten in der Masuala-Halle à la Madagaskar und haben jetzt hier ein kleines Chamäleon gefunden. Der Rumpf ist etwa 5 cm lang und der Schwanz ist auch nochmal 5 cm lang. Es sitzt die grünen Blätter rein, aber es ist braun. Warum das?
Es ist jetzt noch ein Jungtier. Das ist jetzt vielleicht 2-3 Monate alt. Es ist, wenn es ausgewachsen ist, so 20-25 cm groß und dann differenziert sich auch die Farbe. Dann sieht man auch vom Geschlecht her, was es ist. Weibli werden dann so hellbraun, orange und Männli haben ein Potpourri von Farben über grün, braun, rot, weiss und sind absolut farbenprächtig. Und das ist nicht das Einzige, was die Farbe bestimmt. Es ist auch noch die Situation. Also jetzt, die Nacht war relativ kühl gewesen. Das wird jetzt irgendwie aus dem Versteck vorgekommen sein. Ist die Nacht auch ein bisschen dunkler. Und jetzt heizt es langsam auf. Und nur schon die paar Minuten, wo wir da sind, ist es auch deutlich heller geworden. Wenn es entspannt ist, ist es dann so ein Beige. Und die Farbe kann sich auch noch ändern, je nach Stimmungslage. Also wenn man zum Beispiel zwei Männchen antrifft und miteinander eine Auseinandersetzung hat, dann ist es oft so, dass der Unterlegene dann ganz dunkel wird und sich dann davor streicht.
Also sich entweder schämt oder halt rot wird vor Ärger.
Ja, dass sich einfach so weit unsichtbar macht, dass er nicht mehr ein Angriffsobjekt für den Artgenosse ist. Man merkt ziemlich schnell an einem Chamäleon an, ob es relativ zufrieden ist, ob es in einer Spannungssituation ist. Auch noch mit der Bewegung, da hängt das auch noch zusammen. Also an der Bewegung mit der Farbe zusammen, ob da irgendetwas in der Luft ist. Das kommt dann so zum Ausdruck. Es kann uns nicht sagen, wie seine Stimmung ist, aber über die Farbe kann man mitinterpretieren, was abgeht.
Also es ist eigentlich ein Tier, das sehr offen mit seinen Gefühlen umgehen kann.
Bis zu einem gewissen Grad, ja. Und es natürlich auch seinem Artgenoss mitteilt, was läuft. Also wenn er besonders impulsiv ist und der beste Farbenpracht daherkommt, kann der andere auch einschätzen, was erwartet mich. Ist jetzt gescheit, wirklich die Farben abstellen und verschwinden oder kann ich die Herausforderung annehmen oder nicht?
Ein Tier, das über Farben kommuniziert, Chamäleon.
Das war eine Reportage von Cornelia Büttler aus dem Zoo Zürich, von den Farben aus der Tierwelt wieder zurück zu den Farben in der Kunst. Der Kunstlehrer Bruno Bachmann, den wir in dieser Stunde haben hören können, hat uns da sicher noch ein paar interessante Details, gerade im Zusammenhang mit der Farbtechnik von Van Gogh, seinem Werk. Gerade in wenigen Augenblicken hier live aus dem Kunstmuseum in Basel von der Van Gogh-Ausstellung.
Se mi sognerai dal cielo cadrò, e se domanderai da qui risponderò, e se tristezza e vuoto avrai da qui cancellerò. Sognami se nevica, sognami sotto nuvola, sono vento e nostalgia, sono dove vai.
Wer sei es Treffpunkt, ich wollte schon Koch sagen, wegen dem darf ich ein versprechen, wie es losgescheiter los ist, auf Besuch an der Vincent van Gogh-Ausstellung. Ich kann das nicht zu viel sagen, sonst kommt man nachher irgendwie Hals wie über der Vincent van Gogh-Ausstellung im Basler Kunstmuseum. Wir haben vorher Ausgiebung von der Bedeutung von Farben gehabt und ich bin jetzt wieder mit dem Bruno Bachmann unterwegs, selber Künstler und Kunstlehrer an der Migros-Clubschule, haben wir erfahren. Wenn wir jetzt hier die Bilder anschauen von Vincent van Gogh, Herr Bachmann, wie ist er mit Farben umgegangen? Was fasziniert euch hier als Kenner ganz besonders?
Ja, erstens einmal, natürlich, sein Umgang mit Farbe ist also gar nicht sparsam gewesen. Also, wenn man jetzt die Bilder anschaut, das ist natürlich sehr pastos aufgetragen. Das heisst, er hat also keine Hemmungen gehabt vor der Farbe und hat die dementsprechend auch ausgedrückt. Und man sieht, oder, das ist also zum Teil sehr, sind sehr Belege. Also,
gehen wir ein bisschen näher her, also da sieht man
Belag drauf, oder? Und ich habe jetzt eben gerade Frau Zimmer gefragt, wie das gesehen ist mit der finanziellen Seite, oder? Wie er das gekauft hat und wie teuer die Farben jetzt mal gesehen sind. Und sie hat jetzt noch ganz erstaunliche Auskünfte können geben.
Nämlich?
Ja, eben in der Brief an seinen Bruder ist das genau beschrieben, oder? Dass für eine Farbe Weiss irgendwie 5 Franken müssen zahlen, oder? Und er hat lieber das andere Blau gehabt, oder, wo ein bisschen teuer war. Und er ist also sehr energetisch, würde ich dem sagen, umgegangen.
Wenn man sein Werk betrachtet, was dir schon ein Leben lang wahrscheinlich ausgiebig gemacht hat, ja. Herr Bachmann, würde mich sehr dafür interessiert. Jetzt gehen wir hier wieder ein bisschen weg, dass die Leute uns gemeldet können anschauen. Ja. Wenn man das Werk betrachtet, was für unterschiedliche Farbmischungen kann man hier beobachten?
Gut, da jetzt bei dieser Ausstellung ist natürlich ganz explizit, man sieht viel Gelbtöne, man sieht Grüntöne in allen Variationen. Oder?
Bei den Gelbtönen sind es die Strohtöne.
Ja, genau. Und bei den Grüntönen eben die Farben, also respektive die Gartentöne, die er hier angewendet hat. Oder? Und was mich vor allem beeindruckt, ist eben die kraftvolle, der Pinselduktus, den er angeführt hat. Oder? Und die ganze Kraft, also Leidenschaft kann man das nennen. Oder? Das ist wirklich eine Leidenschaft. Oder?
Das spüre ich bei euch auch, wenn ihr jetzt hier davon referiert. Wie hat euch der Van Gogh geprägt?
Gut, ich bin relativ früh dort in die Geschichte reingegangen. Und zwar als Jugendlicher hat mich natürlich die Kirche von Auvers hat mich natürlich wahnsinnig fasziniert. Und ich bin als 18-Jähriger zuerst mal mit Autostopp nach Amsterdam und bin mir die Van Gogh-Ausstellung, also respektive ins Museum, anschauen. Und das hat mich natürlich lebenslang geprägt in dem Sinn. Oh.
Ihr seid heute selber auch Künstler. Dort geht es immer auch ein bisschen darum, wie gut kann man eigentlich von Kunst leben? Wie sieht das aus bei euch?
Ja gut, heute ist es natürlich so, oder? Wenn man heute Kunstlandschaft anschaut, oder, das sind so, ich nenne sie mal Killer-Applikationen. Das heisst, man sieht immer etwa die gleichen Namen am gleichen Ort. Oder? Und jetzt ist natürlich für nicht so bekannte Leute ist es ein rechtes Durchsetzungsvermögen, oder? Und ein stetiger Tropfen Hölterstein. Also, man muss also immer ein bisschen schauen, dass man kann publizieren
kann. Und kann das für euch auch ein Beruf sein? Also, könnt ihr...
Ja, durchaus, oder? Es ist eben kein Beruf, es ist ja eine Berufung schlussendlich.
Ah, voilà, das ist aber ein grosser Unterschied.
Ja, ich glaube auch, oder? Weil viele möchten ja malen, oder? Aber es fehlt ihnen dann vielleicht doch ein bisschen die Wissensfeld dazu, oder?
Sagt mir, Herr Bachmann, wie ist das ganz konkret bei euch, wenn ihr mal ein Werk, das ihr habt gemacht habt, verkaufen, wie schwierig ist es, sich auch zu trennen können?
Oh, ja, es sind doch alles ausgebohrt quasi, oder? Und ja gut, wenn man lebt davon, dann gibt man es ja gerne weg und man schickt ja das gerne in die Welt raus, oder? Das ist,
aber es ist schon ein bisschen zweischneidiges
Geschäft. Ja, sicher, oder? Und vor allem, was natürlich schwierig ist, Betrachter, also respektive der Kenner und der Sammler, der sieht natürlich das Schlüsselwerk, oder? Und stürzt sich dann da drauf, oder? Und das ist ja genau das, was man dann eigentlich behalten sollte, oder?
Ja gut, also ich wünsche euch weiterhin, Herr Bachmann, viele Stunden von der Musse und alles Gute. Ja, Bruno Bachmann ist das gesehen. Weiterhin auch viel Spass bei der, mit den Schülerinnen und Schülern.
Das haben wir.
Das ist auch ein wichtiger Teil.
Ja, sehr sogar.
Merci vielmals. Dann gehen wir jetzt noch einmal zurück zu den Schülern von Herrn Bachmann, die heute Morgen über ihr Arbeiten uns auch berichtet haben. Sie haben ja jetzt ziemlich genau eine Stunde lang die Ausstellung hier können anschauen und jetzt möchten wir wissen, was für Eindrücke sie gewonnen haben von dieser Ausstellung, erfahren wir gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf der RS1 live vom Kunstmuseum zu Basel.
This
Das ist der Treffpunkt auf DRS1, heute live aus dem Kunstmuseum Basel. Wir sind auf Besuch an der Vincent van Gogh Ausstellung «Zwischen Erde und Himmel – Die Landschaften». Janine Brunner und der Hans-Peter Scheller sind beides langjährige Kunstschüler von Bruno Bachmann an der Migros Clubschule. Sie haben jetzt in der letzten Stunde einen Rundgang gemacht durch die Ausstellung und die uns jetzt schnell noch ein bisschen erzählen, wie ihnen das gefallen hat, was ihnen Eindruck gemacht hat. Frau Brunner.
Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich finde das fantastisch, was er hier gebracht hat als Leistung.
Was ist denn besonders in die Augen gestochen?
Also mir gefallen die Bilder vom zweiten Teil. Die ersten sind mir zu dunkel. Beim zweiten Teil, was mir sehr Eindruck macht, sind die hohen Horizonte, die er hat. Und was ich auch mal sage, ist halt, Südfrankreich habe ich halt eben auch sehr gern. Zypressen, das ist halt super.
Und das ist natürlich auch so, wenn ich jetzt gesehen habe, ganz am Anfang von unserer Begegnung, was dir für Bilder malen, das sind ja auch farbige Sachen, helle Sachen. Ja, also, da tut sich hier der Kreis auch wieder schließen. Frage der Hans-Peter Scheller, was Ihnen da Eindruck gemacht hat, Sie waren ja jetzt nicht zum ersten Mal an der Ausstellung. Etwas Neues entdeckt?
Ja, man kann immer wieder Neues entdecken. Heute war es schon zum zweiten Mal und ich glaube, ich könnte die noch mal einige Male noch sehen.
Sie haben ja auch noch Zeit bis Ende September.
Ja, genau das, genau das.
Und Sie können das Abonnement mal lösen. Ja, Sie haben da hinten mir gesagt, hat es so viele Leute hier drin, man sieht es kaum mehr. Dieses Bild macht Ihnen besonders Eindruck. Ja. Erzählen Sie kurz, was es ist. Ja, und
also zu Anfang hatte ich sogar etwas Schwierigkeiten mit diesem Bild. Es ist da eigentlich so am Vordergrund, sieht so ein bisschen aus, als ob es nicht ganz fertig geworden wäre.
Es ist etwas dunkel auch
im Vordergrund. Ja, und es ist natürlich in den Farben, ist es natürlich etwas weniger als die anderen Bilder, die stark diese Kontraste blau, gelb, rot haben. Aber ich finde, es ist ein ungeheurer Ausdruck in diesem Bild. Die Weinernte im Oktober, nicht wahr? Man sieht eigentlich, man fühlt in diesem Bild, wie also diese Sonne dort 6 Monate lang auf dieser Landschaft gebrütet hat.
Es ist eine gewisse Reife, die man spürt.
Es ist eine Reife und natürlich ist es natürlich auch ein Bild, was für Van Gogh sehr wichtig war. Denn für ihn war eben Säen, Gedeihen, Ernten, nicht wahr? Das ist ja eigentlich in seinem Zyklen ein besonderes Bild. Und das ist natürlich sehr schön in der Ausstellung. Also das Bild sehe ich jetzt eigentlich zum ersten Mal. Das heißt also, ich meine, ich habe natürlich viele Bücher über Van Gogh gesehen, die Abbildung. Aber das sehe ich eigentlich, und das hat mich eigentlich beeindruckt, obwohl es gar nicht auf den ersten Blick so stark mir schien. Aber bei näherem Hinschauen habe ich eigentlich gefunden, das ist, man sieht richtig diese Schwüle diese über der Landschaft. Das ist also eigentlich sehr perfekt ausgedrückt.
Manchmal muss man im Leben zweimal hinschauen oder die auch ein drittes Mal. Vielen herzlichen Dank für die Eindrücke, Herr Scheller. Jetzt gehe ich mit der Frau Brunner hier noch einen Ausstellungsraum weiter über, weil sie hat hier auch noch ein Bild, das ihr ganz besonders ins Auge gestochen ist und wo sie uns noch ganz kurz vorstellen will. Frau Brunner, was ist das für ein Bild?
Das sind Zypressen in Südfrankreich.
Schon wieder Südfrankreich.
Ja, genau. Und da hat er auch sehr viel Farbe aufgetragen. Da hat er wieder aus dem Vollen geschöpft. Obwohl er ja eigentlich wirklich arm war. Mausbeinarm war er. Aber er hat wirklich alles in seine Bilder reingesetzt.
Das gefällt euch, aus dem Vollen schöpfen, ja, gell?
Genau.
Von der Farbe her noch schnell.
Also ich finde, dass der Farbkontrast jetzt mit dem hellen oben und den dunklen Zypressen so im Vordergrund, es ist beeindruckend. Ich habe das Gefühl, man ist dort.
Muss es so sein, dass man das Gefühl hat?
Ich weiß es nicht, ich kann es einfach.
Oder? Umso schöner für euch, Frau Brunner.
Ich kann es jetzt einfach.
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr heute Morgen auch hierher gekommen seid in die Ausstellung. Ihr habt sie jetzt das erste Mal gesehen. Ja. Wer weiß, vielleicht ist es Ansporn, noch ein zweites Mal
zu gehen. Ich werde auch gehen. Am Mittwoch gehe ich noch einmal mit Kollegen.
Ah, das ist schon abgemacht?
Ja, ich habe das Billett schon, das ist alles reserviert schon.
Mit einer Gruppe?
Ja.
Also eine Führung oder wie?
Nein, wir sind einfach ein paar vom M-Art-Kurs, wo ich immer wieder treffe. Und da gehen wir zusammen.
Und wo ihr dann auch noch ein bisschen fachsimpeln.
Richtig, gehen wir zusammen essen nachher noch. und es ist immer so alle 2-3 Monate, dass wir sich treffen.
Also so etwas Ganzheitliches mit dem integrierten Essen dazu. Vielen herzlichen Dank also Hans-Peter Scheller und der Janine Brunner, dass sie hier mitgemacht haben und für uns die Ausstellung begutachtet haben. Das war der Treffpunkt aus der Vincent van Gogh Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Die Ausstellung dauert übrigens eben noch bis Ende September. Infos dazu gibt es auf drs1.ch. Mit ein bisschen Glück könnt ihr bei uns im Internet auch noch Gratis-Ticket gewinnen. Die Gelegenheit, drs1.ch unter Treffpunkt. Und das ist ja zu sagen, dass eben heute das Museum auch offen hat, obwohl sonst am Montag ja die Museen meistens zu haben. Heute, Pfingstmontag, ist eine gute Gelegenheit, für hierher zu kommen, nach Basel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.